Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Es ist kalt, es schneit, es ist Winter und wir bereichern euch mit einer neuen Folge, mit einer neuen Stunde Unterhaltung von Tobi und Jasper. Tobi, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Draußen ist es kalt, aber wir bringen mit unseren Stimmen die Wärme in eure Herzen.
Ah, ja.
Kann man das so machen?
Das ja, ist doch jetzt. Das ist richtig
das gut. Das ist doch der perfekte Spruch der Radio-Frühaufdreher, oder?
Ja, genau. Irgendwie sowas. Draußen ist es kalt, aber wir bringen euch die Wärme ins Herz. Die Good Morning Show mit Tobi und Jasper.
Good Morning, genau. Also wir nehmen auf um 10.52 Uhr. Das ist halt einfach der guten Morgen an die an die nicht arbeitende Bevölkerung, glaube ich.
Ja, an die Gutverdiener, die nicht arbeiten müssen. An die Privateers.
Genau.
Privateers.
An die Privateers.
Also die Leute, genau. Die gerade mit der Yacht über das Meer schippern und unseren Podcast einschalten, weil sie gerade aufgestanden sind. Good Morning.
Also ich muss sagen, dass die Schnittmenge zwischen ich habe eine Yacht und fahre übers Meer und ich höre Tobi und Jasper beim Quatschen zu, die ist sehr spitz. Also ich glaube, da gibt's wenig Schnittmecke. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Lass uns wissen, wenn es anders ist. Genau so ist es, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, ey, es regnet, aber die Stimmung ist bei mir gut und ich höre bei dir auch, oder? Was hast du die Woche gemacht? Warum ist deine Stimmung besser wie das Wetter?
Fahrradfahren. Sehr einfach zu beantworten. Ich war in der Toskana Mountainbiken und wenn ich Mountainbiken war, geht es mir eigentlich immer besser. Ich meine, wie ist das bei dir? Wenn ich Mountainbike, dann und die Strecken sind geil, man fällt nicht hin, alles ist gut, dann habe ich einfach beste Laune ever.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so, was ich super faszinierend finde, weil ich das seit so vielen Jahren irgendwie ja doch täglich oder zumindest sehr häufig mache und es macht mich immer noch so unglaublich glücklich und es ist tatsächlich ein Tag nicht auf dem Rad, ist ein verlorener Tag und gerade jetzt bei dem Wetter macht es natürlich nicht so super viel Spaß rauszugehen, aber ich habe mir drin meine Rolle aufgebaut und bin jetzt wieder auf Swift unterwegs. Hast du das schon mal gemacht?
Ich war neulich kurz davor, mir einen Rollentrainer zu kaufen. Um dann Swift zu trainieren. Und es war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht offiziell wieder Fahrrad fahren durfte mit der Schulter. Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt holst du dir so ein Ding für eine Woche und dann gehst du eh wieder raus und dann staubt das Ding in der Ecke ein. Weil wenn ich zu Hause bin, mache ich lieber andere Sportsachen, als mich auf eine Rolle zu setzen.
Ja, also ich habe früher Rollenfahren immer extrem gehasst, aber ich finde, mit Swift ist das schon sehr, sehr witzig. Also weil du halt wirklich verschiedene Strecken hast, du hast halt irgendwie so einen Bildschirm, du fährst mit anderen Leuten und so, also das ist schon wirklich nice und bringt halt extrem viel und
du wirst bei Stange gehalten. Aber vergeht die Zeit nicht trotzdem genauso langsam wie sonst früher ohne Swift?
Nein, auf gar keinen Fall.
Okay.
Geht viel, viel schneller.
Ich hab's gehasst. Und, ich habe immer auf die Uhr geguckt so und denk mir, boah geil, ich fahr bestimmt schon eine halbe Stunde. Guck auf die Uhr. Ah cool, ja, fünf Minuten.
Ja, hey, das ist ja, aber es ist ja sonst auch super monoton und du trittst halt einfach nur und machst halt, aber jetzt hast du ja irgendwie Berge drin und die Rolle simuliert halt das Ding. Also es ist überhaupt gar keine Werbung für Swift. Ich meine, wir zahlen das ganz normal wie alle anderen auch. Und ich find's halt einfach eine ganz coole Sache. Und ja, ich glaube schon, dass es wirklich was bringt, weil so längere Sachen fahren jetzt, also klar, wenn ich jetzt rausgehe, gehe ich am Mountainbiken, aber ich würde jetzt nicht irgendwie länger irgendwie Grundlage fahren oder irgendwie irgendwas. Und so guckst du ein bisschen auf die Strecke und schaust nebenbei einen Film, finde ich schon ganz okay.
Cool. Also, spannend. Ich glaube, es hat mich nicht überzeugt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich glaube, bei meinen Kraftübungen. Aber gut, ich war jetzt auch in der Toskana und konnte da meine langen Touren fahren. Von daher bin ich noch nicht ganz eingesperrt. Ich kann mir vorstellen, wenn wir im Januar, Februar nochmal drüber sprechen und hier wirklich Schnee liegt, weil hier vor Alpenland, da wo ich wohne, ist ja doch schon so, dass da nicht mehr viel geht außer Langlaufen. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal, dass ich dann sage, hey, ich habe jetzt doch eine Rolle.
Ja, wobei, wenn man langlaufen kann, dann würde ich, glaube ich, wieder nicht auf die Rolle gehen, weil ich liebe Langlaufen. Ich freue mich schon sehr darauf, auf die Zeit. Und bei dir ist es ja tatsächlich so, dass die Langlaufloipe im Grunde vor der Haustüre vorbeigeht, oder?
Ja, nee, mache ich auch regelmäßig, aber Eintönigkeit ist ja nie gut im Leben.
Da ihr ja ein schönes Gästezimmer habt, komme ich dieses Jahr mal zum Langlauf-Trainingslager, Langlauf-Bootcamp vorbei.
Heartily welcome, Tobi. Ich würde mich freuen. Dann bring deinen Hund mit, der kann wieder auf meinen Teppich kacken.
Ja, das wäre doch was. Ja. Das fände ich eigentlich ganz okay. Ja. Ja, ich hatte auch eine sehr, sehr spannende Woche. Ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Woche. Von daher finde ich super, dass wir am Montag ein bisschen später aufnehmen. Gestern ist bei mir tatsächlich überhaupt gar nichts gegangen. Ich habe nur noch, habe fast den ganzen Tag geschlafen, weil ich hatte die Woche ein TV-Shooting. Ich darf da tatsächlich noch nicht so richtig viel drüber erzählen. Das Ganze kommt erst irgendwann im Februar. Dann machen wir dazu nochmal dann reden wir dann mal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber Tobi wird im TV zu sehen sein und wir haben eine komplette Woche gefilmt. Jeden Tag bis 2 Uhr nachts irgendwie unterwegs gewesen und so. Wirklich sehr, sehr lange Tage. Aber es hat ultra Spaß gemacht und es war wirklich eine krasse Erfahrung, das mal so zu sehen. Ich meine, ich bin es ja schon gewohnt, dass jemand mit einer Kamera hinter mir herläuft, allerdings nicht mit so vielen und so großen und war sehr spannend, war geil. Sehr, sehr spannend.
Ja. Kleines Elevator an unsere Zuhörer, ich weiß es. Ich weiß, was es ist, ich weiß, was es ist. Ihr könnt gerne versuchen, mich zu bestechen. Vielleicht mache ich einen kleinen Leak oder so. Geil. Nee, wird super spannend. Ich freue mich drauf, wenn wir es endlich erzählen dürfen und wenn du endlich im Detail darüber berichten kannst, wie das war, weil es ja tatsächlich, glaube ich, genau dein Ding ist und ziemlich cool. Also ich freue mich sehr drauf, wenn wir officially drüber reden dürfen.
Ja, ich mich auch. Also von daher bin ich tatsächlich die Woche gar kein Rad gefahren, aber das hole ich dann jetzt nach und muss mich jetzt wieder ein bisschen mehr bewegen, aber ich bin guter Dinge. Das war tatsächlich so ein bisschen die letzte Aufgabe der Saison. Ab jetzt heißt es wirklich ein bisschen abarbeiten noch, dann geht's wieder drüben im anderen Haus los und da muss jetzt noch so das ein oder andere geschafft werden. Das ist jetzt meine Winteraufgabe, aber diese Saison ist hiermit jetzt finally abgeschlossen. Es war eine sehr, sehr lange, sehr, sehr anstrengende Saison, aber auch eine sehr, sehr, sehr geile und erfolgreiche Saison.
Cool. Ja,
das steht bei dir noch so richtig was an dieses Jahr oder ist deine Saison eigentlich schon so ein bisschen seit Leogang zu Ende?
Nee, ich habe morgen nochmal einen wichtigen Videodreh oder einen sehr coolen Videodreh von einem sehr coolen Projekt, was eine neue Interpretation eines Bike-Build-Ups wird und es wird, glaube ich, sehr aufwendig, aber sehr cool. Und da darf man auch gespannt drauf sein. Also ja, Off-Season, für mich bedeutet eigentlich Saison, die ist immer dann zu Ende, wenn die Event-Veranstaltung zu Ende ist. Also wenn ich jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren muss zu irgendeinem Bike-Festival oder irgendeinem Händler-Gedöns, sondern wenn ich im Prinzip meine Projekte wieder frei wählen kann und selbst bestimmen kann. Von daher bin ich, glaube ich, schon länger in der Off-Season als du, aber das heißt ja nicht, dass die Arbeit zu Ende ist und dass man dann keine coolen Projekte mehr macht. Und genauso war es jetzt mit der Toskana und auch mit dem, was eben morgen ansteht. Also da kommt noch ein bisschen was. Also ich bin noch fleißig am Arbeiten. Aber was ich gerade eben, also wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass dir der Podcast so viel gebracht hat, gerade in diesen Interviewsituationen mit dem Fernsehen, dass du flüssig reden konntest. Ich hatte neulich eine Situation, die ich nochmal ganz kurz ansprechen möchte, bei der ich zum ersten Mal nicht mehr richtig flüssig reden konnte. Und irgendwie,
hat das mit sehr viel Alkohol zu tun?
Nee, gar nicht. So, also wirklich genau das Gegenteil. Und wo ich so nervös war, wie noch nie in meinem Leben vor einem Text vor Publikum zu reden. Und zwar habe ich ja für Stefan Mangelsdorf eine Trauerrede geschrieben und die auf seiner Gedenkfeier gehalten. Und Stefan war ja schon recht bekannt in Hannover. Also wir haben neulich schon drüber gesprochen. Stefan Mangelsdorf war mein Mentor, der mich zum Radfahren gebracht hat, der mich da so ein bisschen unterstützt hat und teilweise auch so ein bisschen wie ein Ziehvater für mich war. Und der ist verstorben und hat eben, weil er eben bekannt war in Hannover, gab es dann auch so eine Gedenkfeier, dass eben die Beerdigung im kleinen Kreis stattfinden konnte und dann aber trotzdem die Möglichkeit für alle, die ihn kannten, da gegeben ist, dass sie nochmal Abschied nehmen können. Und das habe ich als Anlass genommen, meine Perspektive von Stefan irgendwie darzulegen und aufzuzeigen. Und das war so krass für mich, weil das so persönlich war und so berührend war. Und das vor so vielen Menschen vorzutragen, da habe ich richtig schlotternde Knie gehabt. Das war wirklich krass, Tobi. Ich glaube, weiß ich nicht, ist was anderes, wie wenn man über Sachen redet, die was mit Mountainbiken zu tun haben oder so.
Ja.
So, also wirklich abgefahren, dieses Gefühl. Und als ich dann vorne gestanden habe am Rednerpult und dann angefangen habe, so nach den ersten drei Sätzen, ging es dann voll klar, weil ich ja tatsächlich eigentlich nur die Rede vorgelesen habe. Ich musste jetzt nicht wirklich frei sprechen. Ja, das war krass. Hatte ich lange nicht mehr.
Ja.
Bin froh, dass ich das
erledigt habe. Das kann ich mir vorstellen, weil da sind halt auch viele Emotionen mit drin. Und es ist ja, wie du schon sagst, ey, wir reden sonst über Mountainbiken, die eine der unwichtigsten Sachen der Welt, so, ja. Ist einfach nur Spaß. Und da redest du halt über einen Teil, was ja auch einfach deines Lebens war.
Ja.
Ja, und dass das natürlich einfach ganz andere Emotionen triggert, ist ja klar. Ich habe Bilder oder Videos von dir gesehen, wie ihr diesen Memorial Ride gemacht habt. Und
genau.
Ich habe mir gedacht, das wäre so 1:1 genau das gewesen, was ich Stefan gewünscht hätte. Nicht leise, sondern eher,
genau,
eher laut, ja, unterwegs zu sein. Ja.
Genau so.
Super geil. Auch wie viele Leute dabei waren. Das zeigt eigentlich, wie beliebt Stefan war, oder?
Ja, nee, es zeigt genau das, dass eigentlich ihn alle kannten irgendwie und auf irgendeine Weise sympathisch fanden, auch wenn Stefan viele, ja, Ecken und Kanten hatte. Aber ich habe die Rede auch veröffentlicht. Wer jetzt sagt, er ist neugierig, kann man lesen auf meiner Internetseite. Habe ich zum Gedenken an Stefan Mangelsdorf bei About Me einen kleinen, da habe ich den Text hochgeladen. Und den Memorial Ride, wie du schon gesagt hast, gibt es in einem YouTube-Video.
Genau.
Das war so nochmal die letzte Ehre, die ich ihm da erweisen konnte. Und jetzt muss ich seine Fahrräder verkaufen, laut Testament.
Echt, oder was?
Der hat mir ins Testament reingeschrieben, dass ich seine Fahrräder verkaufen muss. Das Geld geht an die Erben. 10% Provision dürfte, ja, ich behalten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte, aber also ob ich es behalten möchte oder ob ich es dann irgendwie spende oder ob ich es den Erben überlasse, je nachdem, wie da die Situation aussieht.
Ja.
Aber ja, spannend. Ich habe da auf jeden Fall noch eine kleine Aufgabe über den Winter, ein paar Fahrräder zu verkaufen.
Ja, dann genau, wer kann man ja hier mal aufrufen, also wer Bock auf ein Rad von...
Hey, ich gebe das auf jeden Fall nochmal bekannt, Stefan, wenn ich die aufgelistet habe oder, ja, wenn die eingestellt habe. Dann können die Leute nochmal reingucken. Es sind ein paar.
Ja, weil Stefan hat bestimmt einiges gesammelt und ja, ich weiß nicht, ob das Weltmeisterrad auch noch zur Verkauf steht.
Ja.
Aber das ist ein Stück deutsche Downhill-Geschichte auch und sicherlich sehr interessant. Also,
ja,
das ist cool.
Genau. Und direkt danach ging es in die Toskana, um den Kopf dann wieder frei zu blasen mit geilen Trails. Und das ist dann echt gut gelungen, muss ich sagen. War cool.
Ja. Während wir hier eingeschneit sind, hast du schön im sonnigen Italien ein Cappuccino geschlürft.
Ganz so?
Sehr schön. Ich
muss dich leider widersprechen, war es nicht, weil am Dienstag, als unser erster Biketag war, hat es da
in Kopf war es
Strömen
so.
Geregnet.
Ich weiß, es hat geregnet, aber in meinem Kopf war es ganz genau so.
Okay, ich lasse die Bilder so bestehen.
Das hast du dir verdient und du warst auch, glaube ich, mit einer saucoolen Gruppe unterwegs, oder?
Korrekt. Ich war mit meinen hier Mitbewohnern on Tour, Bucket Ride, die machen ja Mountainbike Camping Road Trips und das ist, fand ich ganz geil, so ein bisschen auch als Aufhänger und Thema dieser Woche, weil Roman und Claudi eben Guides waren und uns geguided haben und das fand ich mal wieder sehr beeindruckend, weil wenn man doch Guides, wie zum Beispiel Roman und Claudi, mit Guides aus Finale Ligure vergleicht, dann ist da ein ziemlich großes Gap, wie man guiden kann. Und da wollte ich mit dir gerne drüber sprechen, da wir beide ja auch selber Guides waren oder sind, was denn so ein paar Kriterien sind, die man als Endverbraucher von einem Guide erwarten darf oder vielleicht auch mal irgendwann kommunizieren darf, wenn es einem nicht gefällt.
Genau, weil ich glaube, das Spannende ist, dass wir halt ganz lange selber Guides waren und jetzt immer noch sehr, sehr viel geguided werden in verschiedenen Ländern oder auf verschiedenen Reisen. Und deshalb wissen wir halt einfach, was es für einen riesigen Unterschied macht und diese komplette Reise verändern kann. Und jetzt ist ja gerade schon so, es kommen die dunkleren Tage, wo man sich vielleicht auch mal Gedanken macht, wo soll es denn nächstes Jahr im Sommer hingehen? Ah, ich möchte vielleicht diese oder diese Reise machen. Das heißt, wir müssen uns halt irgendwie um einen Guide kümmern oder ein Guiding-Unternehmen engagieren dafür. Und dass man da dann halt auch wirklich das Allerbeste für sich rausholt, deshalb sprechen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, wie kann man vielleicht auch einen guten Guide erkennen und was macht überhaupt einen guten Guiding aus? Und was ist eigentlich ein Guide und was ist einfach ein menschliches Navi? Weil da gibt's große Unterschiede.
Ja, genau so ist es. Was ist ein menschliches Navi, Tobi?
Ein menschliches Navi ist jemand, der vorwegfährt, wie zum Beispiel in Finale, und dem du hinterherfährst, damit du den Weg findest.
Korrekt.
Ja, also die einzige Aufgabe von dieser Person ist, dir zu zeigen, wo es hergeht. Und ich glaube, dass das schon sehr viele Leute mit Guiden verbinden, aber für uns beide, die beide auf La Palma geguidet haben, und ich denke durch Philipp, aber ja, doch durch Philipp Volz von Atlantic Cycling eine sehr, sehr gute Ausbildung dort bekommen haben, oder? Mhm.
Ja, würde ich so unterschreiben, weil Guiding heißt ja auch leiten, führen irgendwie, und menschliches Navi ist quasi die elektronische Komponente, die aber halt...
Der Wegweiser,
der den persönlichen Aspekt aus den Augen verliert. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel einfach vorwegballert, um euch zu zeigen, okay, an der Kreuzung geht's links weg und an der Kreuzung geht's rechts weg, dann wisst ihr zwar, wo es lang geht, aber das könnt ihr mit euren Smartphones und Trailfox mittlerweile auch machen. Aber was passiert, wenn ihr keine Infos bekommt, wie der Streckenverlauf ist, wo es vielleicht rutschig ist, wo vielleicht eine Stufe kommt, die man nicht schlecht einsehen kann?
Das kann man wunderbar in deinem Madeira-Video sehen, glaube ich, oder?
Zum Beispiel, ja. Also ich habe mir Schlüsselbein und zwei Rippen gebrochen, weil der Guide nicht gesagt hat, ey, langsam, langsam, langsam. Er hat einfach gedacht so, oh, der fährt aber schnell. Und ist halt nicht auf den Trichter gekommen, mir zu sagen, dass da eine Stufe kommt. Oder halt auch drüber nachzudenken, so, hey, vielleicht weiß der das gar nicht, dass da eine Stufe kommt.
Vielleicht war der ja noch nie hier.
Das sind so Aspekte, die ein Guide lesen muss. Also ja, der muss sehen, genau, dass ein Typ zu schnell für irgendeine Stufe fährt und ihn in dem Moment einbremsen. Aber idealerweise kommt es gar nicht so weit, sondern ihr seid vorher schon so gebrieft, dass ihr genau wisst, wann ihr langsam fahren müsst und wann ihr gewisse Dinge zu tun habt. Und
dazu muss man aber vielleicht sagen, dass man auch nicht, also es soll jetzt nicht heißen, die einen sind schlecht und die anderen sind gut, weil es gibt auch nicht bei jeder Reise... braucht man einen Guide oder ist ein Guide sinnvoll? Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Finale fahre, dann möchte ich keinen Guide haben. Dann möchte ich jemanden haben, der mir sagt, das ist der Trail, den fahren wir jetzt runter und los.
Ja.
Weil nach ist Finale fahre ich...
Erwartungsmanagement, ja.
Genau, nach Finale fahre ich, um möglichst viele Trails zu fahren. Da muss ich nicht viel erleben. Ich war schon ganz, ganz oft in Finale. Ich möchte gerne ein gutes Mittagessen vielleicht haben. Aber ansonsten will ich Trails fahren. Ich möchte keine Zeit mit irgendwas anderem verschwenden. Wenn ich in ein anderes Land gehe und mich dafür entscheide, dieses Land oder diese Region kennenzulernen und mich dafür entscheide, mir einen Guide zu nehmen, dann ist das die Erwartungshaltung eine ganz andere. Dann möchte ich wirklich Infos und möchte so eine komplett rundum Versorgung haben.
Ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, das, was wir... Ich habe eine Ausbildung als Trail Guide gemacht bei der DIMP, und das ist ja so die einzige wirkliche Ausbildung, die man da machen kann. Und ich muss sagen, die hat mir so gut wie nichts gebracht, was ich nicht schon wusste. Und die Leute, die dort durchkommen und dann offiziell Guide sind, sind in meinen Augen, die haben nicht diese Sachen beigebracht bekommen, die ich bei einem Guide als wichtig empfinde. Sondern das habe ich wirklich bei Philipp und bei Daniel auf La Palma gelernt, worauf musst du achten, dass du den Leuten einfach einen schönen Tag machst. Mhm. Und das kommt in dieser Ausbildung. In der Ausbildung kommt vor, ja, da fällt jetzt jemand und du musst den irgendwie versorgen oder musst halt einen Notruf oder sowas machen, ja. Aber das ist eine sehr technische Ausbildung, aber dieses Menschliche, dieses Empathische, was du halt als Guide brauchst, Menschen lesen, Menschen einschätzen, wie schätzen die sich selber ein und so, das haben wir da überhaupt gar nicht gelernt.
Ja. Von daher Tipps und Tricks, bin ich sehr, Menschen sehr auch in kurzer Zeit einschätzen zu können, dass du im Prinzip, wenn du jetzt eine Gruppe hast, dass du am ersten Tag immer mal wieder schaust, wie die fahren, um auch einfach zu wissen, hey, wie können die sich selber einschätzen? Was sagen die von sich selber, was sie für ein Radfahrer sind? Gut, schlecht, medium, mittel, fortgeschrittene Anfänger. Und wie fahren sie wirklich? Ja, unterschätzen die sich eher oder überschätzen die sich eher? Und das ist dann auch wichtig für die Herangehensweise, wie man gewisse Trails erklärt, wie man gewisse Gefahrensituationen vorher einbremst, weil es da immer Menschen gibt, die sich gerne überschätzen und dann aber auch andere Menschen Also überschätzen die, die man einbremsen muss, oder auch Menschen, die sich unterschätzen, denen man ruhig mal irgendwie einen Schubs geben kann in Richtung, ja, komm, trau dir das mal zu, das schaffst du schon, um sie vielleicht einen richtig geilen Tag haben zu lassen mit Weiterentwicklung, ja. Und so, wow, krass, das war richtig cool und da bin ich heute echt nochmal einen Schritt weitergekommen. Und das ist eben auch Sozialkompetenz. Und
da muss man leider tatsächlich sagen, dass ja, auch wenn es platt ist, aber dass sich Männer sehr oft überschätzen, die du halt wirklich einbremsen musst, vor allen Dingen, wenn die halt in der Gruppe mit Freunden unterwegs sind. Mhm. Und Frauen sich tendenziell eher unterschätzen, die du dann auch, Frauen haben immer ganz oft Angst, dass die sagen, ja, ich fahre ganz hinten, weil ich möchte niemanden im Weg stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich noch nie jemand beschwert in der Gruppe, dass man jetzt lange warten muss. Nee. Weil die Leute kommen irgendwo hin, sind natürlich auch nicht gewohnt, jetzt mal eine Stunde im Berg runterzufahren. Und ganz ehrlich, die meisten Leute sind froh, wenn es mal eine Minute länger Pause gibt. Mhm. Und dann kommen halt immer die Letzten so an und denken so, ja, wir können weiter, weil ich will nicht, dass alle warten. Wirklich, da muss man sich einfach die Zeit nehmen. Und es gab noch nie irgendwie Stress, sondern alle sind immer glücklich, wenn man vielleicht nochmal durchatmen kann. Und wenn es vielleicht noch so eine kleine Erklärung gibt, wir lassen jetzt quasi den, der als Letztes kommt, noch eine Minute durchatmen, ist natürlich eine super Erklärung für, ich habe auch noch mal eine Minute Zeit, bevor es weitergeht.
Ja, ja, 100%. Und das war jetzt bei Roman und Claudi tatsächlich so ein bisschen in dem Camp bestätigt worden. Wir hatten eine Fahrerin, die saß, glaube ich, zu Beginn des Camps, ich glaube, 15 Tage auf dem Mountainbike. Also man könnte fast sagen, blutige Anfängerin, war aber bergauf als auch bergab so unfassbar stark. So, also wirklich ein Übertalent sozusagen, und konnte mega gute Sachen fahren, und das war extrem cool zu sehen, wie dann auch immer wieder Tipps gegeben worden sind, was man noch besser machen kann, wie sie noch besser geworden ist und wie sie sich dann auch verschiedene Schlüsselsektionen runter zu fahren getraut hat, weil sie eben richtigen Input von den Guides bekommen hat. Fand ich sau stark. Anderes Negativbeispiel aus meiner Erfahrung, als ich in Portugal war und in Sintra guiden war, also mir einen Tag Guide mitgebucht habe mit dem Shuttle, war es halt leider auch so, dass der Local da irgendwie der Hero ist, der Enduro-Hero oder was, und wollte sich halt einen lockerflockigen Tag machen, und ich wollte halt eigentlich schon auch ein bisschen ballern irgendwie, und der hat mich dann halt schon relativ krass eingebremst. Also hat mich dann auch echt nicht vorbeigelassen irgendwie, und er wollte dann auch immer vorfahren, und ich musste dann echt zwei, dreimal fragen, ob ich jetzt mal vorfahren dürfte, weil es mir einfach
weil
zu langsam
war. Du hast jetzt alle Kreuzworträtsel gelöst, jetzt wäre es mal Zeit.
Ja, soll jetzt gar nicht so auf das Überhebliche, dass ich so der Mega-Radfahrer bin, sein, sondern eher so, Mann, wo ist denn sein Problem, jetzt mich vorne fahren zu lassen? Weil es ist ja, keine Ahnung, in meinen Augen Grundregel Nummer 1, ein Guide, der vorne fährt, kann halt hinten nicht helfen, wenn was passiert. Und von hinten guiden und dafür vorher sagen, wo es lang geht, oder vorher sagen, hey, an der und der Kreuzung, es kommt die und die Kreuzung, an der steht das und das, da könnt ihr anhalten, oder es kommt ein Forstweg, da bitte warten, so klare Anweisungen geben, dann können die Leute fahren und du kannst als Guide hinterherrollen, dich um deine Gäste kümmern und wenn was ist, eben entscheidend schnell reagieren. Verstehe ich eh nicht, warum man vorne fahren muss. Aber wenn man dann noch Leute einbremst, das ist so, ja, don't know.
Ja. Ist es tatsächlich so, dass das auch in meinem Lehrgang bei der DIMP auch so gelehrt wurde, wo ich gesagt habe, ja, ist ja komplett sinnlos, eigentlich vorne zu fahren, weil es braucht ja viel, viel länger, bis ich zum Verletzten wieder berghoch gelaufen bin, um dem irgendwie zu helfen. Ich muss ja einfach nur wissen, wie die Strecke ausschaut. Und dann haben die gesagt, ja gut, aber wenn vorne ein Baum irgendwo quer liegt, dann siehst du den ja nicht und die Leute fahren gegen. Wo ich mir immer denke, Guide sein heißt aber nicht, den Leuten ihre komplette Verantwortung abzunehmen. Also, man kann ja jetzt nicht von der Klippe springen, weil keiner Stopp gesagt hat.
Ja, und die Leute machen ja den Sport, den sie zu Hause auch machen. Also, weiß ich nicht. Zu Hause,
das heißt,
das ist ja nicht so, das ist ja wie wenn du jetzt sagst, okay, ey, im Straßenverkehr, ey, du musst jetzt vorne fahren, weil es könnte ja am Zebrastreifen jemand über die Straße gehen und das Auto könnte weiter geradeaus fahren. Nee, das sind ja die normalen Straßenverkehrsregeln. Weiß man, dass man da anhält. Und so, wie dass man weiß, dass beim Mountainbiken immer irgendwas auf der Strecke liegen könnte.
Ja. Jetzt haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, wie es am Tag so abläuft. Also wir haben darüber gesprochen, was muss der Guide halt irgendwie einschätzen, wie muss der sich verhalten. Was gehört denn zu einem guten Guide noch dazu für dich?
Das ist, also wir beide, wir wissen das, wir sind da auf der gleichen Wellenlänge, was wir uns erwarten. Ist natürlich auch immer so ein Erwartungsmanagement, was bucht man, was erwartet man sich von seinem Urlaub oder der Reise. Aber ich persönlich finde es halt immer ganz geil, wenn man tatsächlich vom Guide auch viel Kultur, Flora, Fauna irgendwie mit auf den Weg bekommt. Also, dass zum Beispiel nach der Tour irgendwie noch gemeinsam Bier getrunken wird oder vielleicht sogar noch Tipps, wenn man nicht zusammen essen geht, Tipps für eine geile Restaurantempfehlung bekommt oder halt im besten Fall sogar irgendwie gemeinschaftlich als Gruppe irgendwo einen Tisch reserviert und noch einen coolen Abend hat, um drüber zu sprechen, was am Tag passiert ist, was vielleicht am nächsten Tag passiert, so dass es halt so eine Rundum-Betreuung ist. Ja. Mhm.
Für mich ist halt ja auch immer die Kulinarik sehr, sehr wichtig auf so einem Trip und deshalb war es uns ja auch auf La Palma immer extrem wichtig, wirklich mit den Leuten dann essen zu gehen, nicht nur in unserem kleinen Ort Puerto Naos, sondern wir sind dann auch irgendwie jeden Dienstag oder so, glaube ich, nach Los Llanos hochgefahren und haben da Freitags. Hähnchen gegessen.
Mann.
Oder Freitag, Entschuldigung.
das weiß ich noch, weil Freitag war meine Semi gut, weil die gute Party Night war eigentlich immer Samstag.
Ah, ja. Okay. aber das, finde ich, gehört halt auch irgendwie dazu. Und man muss sagen, warum Atlantic Cycling so gut war, ist, weil einfach die Guides, die dort waren, immer nur sehr kurz dort waren oder nicht so viel geguidet haben. Weil natürlich kannst du, wenn du jetzt eine komplette Saison durchguidest, nicht jeden Freitag mit denen nach Los Llanos saufen gehen und in der Woche auch noch irgendwie viermal mit denen essen gehen und jeden Tag Alkohol trinken. Das funktioniert natürlich nicht, dann bist du am Ende des Winters bist du halt einfach fertig.
Berufsalkoholiker. Berufsalkoholiker.
Genau. Und deshalb war halt immer Atlantic Cycling so cool, weil da warst du mal irgendwie eine Woche da, dann war die Steffi eine Woche da, dann war der Chuck mal eine Woche da und so. Und man hat halt immer relativ kurz, aber dann halt sehr intensiv, also auch sehr den ganzen Tag halt irgendwie geguided. Und das ist so ein Tipp von mir vielleicht auch, wenn ihr guckt, sucht euch vielleicht so Leute oder so Guiding Companies aus, die gar nicht so super viel Programm machen. Oder die halt sehr individuelle Guides haben. Also zum Beispiel die Rasenmäher. Die machen nicht besonders viele Kurse im Jahr. Aber deshalb sind die immer frisch und haben auch immer Bock auf die Leute. Wenn du den ganzen Sommer, weiß nicht, 45 Mal über die Alpen fährst, ich sag mal so, beim 46. Mal macht es irgendwie, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal.
Ja. Und was da auch noch dazu kommt, ist das Privatleben. Um das noch kurz zu erklären, warum das passiert, also zum Beispiel auf La Palma, wenn du halt 3-4 Wochen da bist und davon guidest du 2 Wochen, dann hast du noch nicht den Anspruch, da ein geiles oder ich sag mal ein routiniertes Alltagsleben aufzubauen. Wenn du aber 6 Monate auf dieser Insel bist, dann hast du natürlich schon den Anspruch, irgendwo deine Routine reinzubekommen und dann irgendwie vielleicht noch da und da mal wen anders zu treffen und an dem hohen Tag das und das zu tun und nicht gerade noch mit den Kunden irgendwie deinen Ruhetag zu verbringen. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied in genau dem, was du gesagt hast, die Länge. Wenn man halt nur kurz da ist, dann findet man es halt auch einfach geil, mit Leuten was zu machen. Das unterstreicht es.
Und bei Bike It Ride ist es halt, glaube ich, auch so, ne, wie ich das einschätze, die machen gar nicht so extrem viele Kurse.
Ja, genau. Ja, es ist echt.
Und das finde ich halt mega cool.
Motivation High AF, könnte man sagen. Also die haben halt richtig, richtig Bock, dann die Woche zu machen. Und wir waren auch jeden Abend essen, es gab jeden Tag Betreuung. Es war echt coole Nummer. Also fand ich ziemlich cool.
Ja. Genau, also wenn ihr da wenn ihr da irgendwie Bock habt oder so, also Bucket Ride ist auf alle Fälle ein super, super Anbieter, da kann man mal schauen. Andreas Tonelli in den Dolomiten ist auch extrem gut, der macht wirklich coole Sachen, ist ein super netter Typ zusammen mit dem, der macht's zusammen mit einem Südtiroler, mit einem zweiten Südtiroler, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber die beiden machen super geile Dolomitentouren. La Palma gibt's sehr, sehr viele verschiedene Anbieter. Ich finde tatsächlich, dass Atlantic Cycling der einzige ist, den man da nehmen kann oder sollte, weil der eben diesen Anspruch hat, den wirklich ein Komplettangebot zu liefern, oder? Also
ja.
den möglichst eine schöne Woche zu machen.
Die ganze Woche. Nicht nur Ortsschild bis Ortsschild-Guiding.
Genau. Ich weiß nicht, ob dir noch welche einfallen, aber das sind auf alle Fälle mal welche, die, wo ich weiß, dass sie es sehr, sehr gut machen.
Ich trau mir nicht. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein, zwei Empfehlungen ausgesprochen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das wirklich so abläuft. Dann sage ich lieber nichts.
Okay.
Ich bin lieber still.
Genau, also das ist, ja, und da steht's und fällt's halt so ein bisschen mit. Wir waren, also das letzte Guiding, was ich mitgemacht habe, war eigentlich ein Trip in Kamtschatka, in Ostrussland. Und da hatten wir Guides, die von der Kamtschatka Freeride Company, die das auch so ein bisschen so gemacht haben. Also es war eine sehr, sehr große Guide-Gruppe, aber alle hatten halt super viel Bock. Und das Coole war, die haben genau verstanden, was wir machen wollten. Also wir waren zum Fotografieren da und wir mussten halt einfach, also es hat uns nichts gebracht, irgendwie um 11 Uhr am Berg zu stehen, sondern wenn wir auf dem Berg stehen wollten, war es halt einfach 7, wenn das Licht auf, wenn die Sonne aufgegangen ist. Und wenn du halt einen Guide hast, der, wo du halt sofort merkst, okay, der versteht deine Bedürfnisse, also, ne, ganz wichtig ist immer halt auch mit den Leuten zu telefonieren und zu checken, verstehen die, was ich denen sage, oder sagen die nur, ja, ja, und dann gibt es trotzdem wieder das Standardprogramm. Wenn ein Guide flexibel ist und sich auf dich einstellen kann, ist das immer sehr, sehr viel wert. Weil man, es ist ja so, auf der einen Seite gibt man sehr, sehr viel Geld dafür aus, auf der anderen Seite gibt man aber vor allen Dingen, was viel, viel wertvoller ist, die Zeit her. Und wenn du ein bisschen beim Guide gespart hast und dafür aber eine scheiß Urlaubswoche hast, ich meine, von dem Geld hast du vielleicht ein bisschen mehr, aber die Urlaubswoche ist halt einfach weg und die gibt dir halt auch niemand mehr wieder.
Ja, Mann, der Urlaub, also Zeit, frei, Quality Time ist einfach so viel wertvoller als manchmal der eine Cent, den man irgendwo spart.
Auf alle Fälle. Und daher, da gibt es halt einfach große, große Stellschrauben.
Apropos Reisezeiten. Genau. Oder wolltest du gerade woanders drauf hinaus?
Nee, ich wollte auch eine Überleitung anfangen, wo ich noch nicht. Geil. Ich wusste noch nicht, wo die hinführt. Okay. Deshalb leite ich jetzt zu dir über. Mach das
mal. Zurück ins Außenstudio, zuerst bei Jauch. Ja, hallo, Tobi, genau. danke für diese Überleitung. Ich wollte dich gerade fragen, wo wir gerade beim Thema Reisen sind. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, was ich denn über Silvester mache und bin da so ein bisschen überlegen, wo man da hinfahren könnte. Finale ist ja immer ein bisschen sehr crowded, gerade so zur Weihnachtszeit. Mhm. Hast du einen Geheimtipp für mich?
Ja, tatsächlich. Ich werde wahrscheinlich in die Toskana fahren.
Ja, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Da komme ich nämlich gerade her, aber es ist eigentlich recht geil, ja.
Ja, komm doch einfach mit. Genau, wir wollen ja ein bisschen länger unterwegs sein mit Nachwuchs und
Nachwuchs und
Hunden. Ich will aber trotzdem ein bisschen Nachwuchs mit Hunden und alles Mögliche. Deshalb, ja, das wird wahrscheinlich so mein Platz sein. Vielleicht noch ein bisschen weiter runter oder nach Sardinien rüber oder so. Mal schauen. Aber das wird so die Ecke sein, wo ich Silvester verbringe. Wir waren letztes Jahr über Silvester irgendwo ganz weit im Hinterland in Südtirol, also an einem Skilift. Der Vorteil ist nämlich immer, wenn man sich mit den Hunden irgendwo versteckt, wo es keine Böller gibt, ist das sehr, sehr gut.
Mhm, 100%.
Ich weiß nicht, ob Oreo da auch eher sensibel ist.
Oreo ist da leider auch sehr sensibel und das ist nicht geil.
Genau, ja. Von daher ist auch da wieder der Plan, in die Toskana runterzufahren und dann über Silvester wirklich versuchen, so weit wie möglich irgendwo in irgendwelche Berge reinzufahren, wo man das Knallen nicht hört.
Cool, ja.
Schließe dich sehr, sehr gerne an. Das ist immer eine schöne Zeit da unten.
Toskana! Ja, das ist cool. Da freue ich mich drauf. Vielleicht mache ich das.
Ja.
Ich hätte Bock.
Sehr gerne. Es gibt halt tausend kleine Wege und man muss ja sagen, Freund von uns oder Freunde von uns haben ein Buch über die Toskana geschrieben, Max und Ines. Und die haben, glaube ich, noch so tausende Trails aufgeschrieben, die ich unbedingt nochmal abfahren möchte. Da steht noch einiges auf dem Zettel und das werde ich mir dafür jetzt mal besorgen und mich da mal ein bisschen vorbereiten.
Ja.
Und es wäre schön, wenn wir da den einen oder anderen Trail zusammen machen.
Ja, es gibt diesen einen Bikepark, dessen Namen ich mir nicht mehr. Ich glaube Amisati, Amnesipitati, irgendwie so in die Richtung heißt der. Und der liegt leider zu hoch für den Winter, also weil die auch im Winter irgendwie Schnee haben oder es zu kalt da oben ist.
Das ist dieses bei Ridgeline. Dings irgendwie, oder? Meinst du das?
Weiß ich nicht. Weiß nicht genau wo. Auf jeden Fall läuft der Sessellift, Also es ist so ein Zweier-Sessellift und der läuft durch den Wald. Das, also ich habe Bilder gesehen, es sieht einfach unfassbar geil aus.
Okay.
Warte, ich mache hier live Googling, Bikepark, Toskana.
Ja, also die komplette Toskana, auch diese, ist das, ich glaube, ist es Piombino? Ich weiß es nicht genau. Es gibt so eine kleine vorgelagerte Insel in der Nähe von,
Piombino, Elba.
Punta Ala oder, nee, also du kannst quasi über diese Insel, also du fährst über eine Brücke auf diese kleine Insel, die ist wirklich nur super klein, aber auch da gibt's irgendwie mega, mega coole Trails und die ganze Region ist halt, vollgestopft, es ist halt mit Trails, es gibt halt super geiles Essen, also es ist ein wunderschöner Ort, um dort wirklich so ein bisschen die Winterzeit zu verbringen.
Ich hab's gefunden, Bikepark Amiata.
Amiata.
Amiata. Okay. Wo wir gerade bei der Toskana sind, ne? Also ich war ja jetzt da, ich mache ein Video drüber, über diesen Roadtrip auf YouTube. Mhm. Und wir waren aber auch einen Tag auf Elba. Wir sind mit den Fahrrädern auf die Fähre, sind mit der Fähre übergesetzt nach Elba und waren auf Elba biken. Und ich, ist jetzt echt eine krasse These, muss ich auch nochmal reflektieren bis zum Ende des Jahres. Aber dieser Tag war nah dran, einer der besten Biketage meines Jahres 2022 gewesen zu sein.
Wirklich?
Also es war richtig geil. Richtig geil. Okay. So Gesamtpaket mit morgens früh aufstehen, übersetzen, Fähre, Abenteuer und dann aber auch die Trails da drüben, die Panoramen da drüben. Also das war wirklich, wirklich geil. Ja, absolutes Highlight. Ja. Gibt's auch
ein Video? Ich war noch nie auf Elba.
Musst du machen.
Muss ich machen.
Ich hoffe, dass Max und Ines das in ihrem Toskana-Buch aufgeschrieben haben, aber ist auf jeden Fall.
Ansonsten gucke ich mir dein Video an und du hast ja hoffentlich dort die Komoot-Tracks hochgeladen, oder?
Ich habe tatsächlich mit dem Local Guide drüber gesprochen, weil der Matteo war nämlich auch mit dabei und habe ihn gefragt, so, hey, wie sieht es eigentlich aus? Soll ich da die Tracks irgendwie geheim halten wegen Guiding und so? Und er so, nee, hau die raus, weil die Leute finden die eh. Also die Leute, die Tracks suchen, finden die auch eh. Und die Leute, die dann lieber einen Guide buchen, die buchen lieber einen Guide. Also das ist so ein total gesunder Umgang. Und der Matteo freut sich. Und der hatte auch noch einige mehr Trails im Petto. Wir durften auch die ein oder andere Verlängerung fahren. Aber da ist auf jeden Fall richtig Potenzial.
Cool, das heißt, Matteo
von Tuscany Bike.
Bei dir gibt's eine Komoot Collection oder was zum Runterladen?
Von Elba. Ich werde irgendwie diesen einen Link halt da unter das Video knallen. Ich bin nicht so richtig in Komoot, nicht so richtig der Best-User-Case, glaube ich.
Großer Fehler.
Ja, das ist another story.
Sehr gut, ich würde sagen, hast du noch was zum Thema Guiding? Sonst könnten wir das hier abschließen.
Ja, sicher. Und ich war ja schon bei Silvesterplanung.
Schauen uns im... richtig, genau. Ja, also genau, meine Silvesterplanung hat aber natürlich auch was mit Guiden zu tun und da treffen wir uns hoffentlich. Ich habe mich gefragt, erstmal, wann war so der letzte Moment, wo du gedacht hast, oder das letzte Mal jetzt, dass du gedacht hast, alles klar, also das ist ein Move, da merkt man, ich habe mein Leben gerade so richtig on point unter Kontrolle.
Das ist ein Move?
Es gibt ja so...
Da so, ist mein Leben unter Kontrolle.
Ja, also du bist halt die ganze Saison unterwegs, es ist super stressig, du hasselst alles irgendwie so ein bisschen hin so in deinem Privatleben.
Ja.
Und dann gibt's aber so diese Zeit, wo du so ein bisschen runterkommst und so viel abgearbeitet hast und dann gibt's so kleine Momente, wo du denkst, alles klar, jetzt läuft's. Ich bin zum Thema 1, ich bin irgendwie, das ist ein sehr, 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 sehr erwachsener Move, den ich hier mache.
Ja.
Und zum Zweiten merkt man so, okay, dass ich das jetzt mache, das ist, ich habe mein Leben gerade richtig unter Kontrolle.
Ja, habe ich.
Ich kann dir ja sonst einen Tipp, ich kann dir sonst sagen, was es bei mir war, aber sonst, oder hau du raus.
Ich hau erstmal raus, was bei mir ist. Im Moment tatsächlich die Mitarbeitersuche. Dass ich jetzt da überlege, jemanden einzustellen. Oder dass ich überlegt habe, jemanden einzustellen, den jemand einstellen möchte und jetzt da bereits die ersten Bewerbungen in meinem Posteingang habe. Das ist so der Move gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, geil, das ist nämlich Verantwortung wirtschaftlich, das ist Verantwortung also für einen anderen Menschen auch, die man da übernimmt. Also nicht nur meine finanzielle Verantwortung, sondern auch die Verantwortung für den Menschen, der für mich arbeitet. Aber das ist ein richtiger Erwachsenen-Move und ein Move in die richtige Richtung, weil ich einfach ein bisschen mehr Unterstützung brauche für Videoschnitt und allem drum und dran. Von daher, glaube ich, ein richtig geiler Move. Ja, da habe ich gemerkt so, okay, krass, krass.
Der ist jetzt ja schon sehr, sehr groß, schon sehr, sehr weitreichend und so. Ich rede aber eher so von klein. Ich geb dir mal so einen Tipp, was, oder ich sag dir mal, was bei mir war. Ich war letzte Woche einkaufen, bin mit dem Auto zum Einkaufen gefahren, habe meinen kleinen Plastik-Einkaufswagen-Chip aus dem Portemonnaie genommen in diesen Einkaufswagen und habe dann meine 3 Jutebeutel, wo ich dann sofort die Sachen einräumen kann, in den Einkaufswagen gelegt.
Ja. Und das da ist ich auch gedacht, so ein richtiger Erwachsenen-Move. Ja.
Bei dir läuft's gerade voll, weil normalerweise schaut es bei mir aus, ich komme dahin, ich habe nichts für den Einkaufswagen, dann versuche ich mir das irgendwie auf den Arm zu stapeln und irgendwann wird dieser Platz zwischen Arm und Kinn doch relativ knapp, dann lasse ich das alles aufs Band knallen und man kriegt es danach nie wieder so zusammengebastelt, dass es auch wieder zwischen dem Platz zwischen Arm und Kinn passt. Ja. Und dann muss man es irgendwie noch in irgendwelche Kleidungsstücke reinstecken, oben in die Jacke, damit man es überhaupt...
Alter, ich fühle dich so sehr ein.
Das ist so meine Normalsituation. Ja.
Hat sich und bei mir auch massiv geändert mit dem Cargo-Bike einfach, weil da jetzt immer so eine Kiste drin steht, die dann einfach dabei ist. Und da fühle ich mich auch so richtig erwachsen, weil ich jetzt mit einer Kiste zum Einkaufen gehe, wo ich dann gleich alles reinstapeln kann, um sie wieder vom Supermarkt in das Cargo-Bike zu stellen und vom Cargo-Bike in das Haus zu räumen. Also da fühle ich mich auch so richtig erwachsen und Boss-Move.
Das ist so ein Moment, wo man merkt, okay, ich werde hier spießig, aber es ist auch richtig geil.
Also es Spießigkeit ist für mich was anderes. Spießigkeit ist für mich so Engstirnigkeit. Aber ich weiß, was du meinst. So halt so, ich bin bei dir, ich fühl's einfach. Ich finde gerade die Worte nicht, wie man das beschreibt, so ein bisschen fast schon neurotisch da, dass man da so für alles sein Päckchen hat, ja.
Ja, gut. Vielleicht ist es auch im Leben normal von anderen Leuten. Also bei mir ist halt eher normal, dass ich safe noch mit einer Tiefkühlpizza in meinem T-Shirt den Laden verlasse.
Genau, irgendwie so. Also. Geil, ja. Und dein Fail der Woche war dann, dass du das Plastikchip vergessen hattest, oder was?
Nee, tatsächlich diese Woche, ich habe mir über den Fail gar nicht so wirklich... Doch, natürlich! Natürlich habe ich einen Fail der Woche. Und zwar bin ich vom vorletzten Drehabend nach Hause gekommen um 2 Uhr nachts und ich bin über die Autobahn gefahren, da war noch alles safe, aber dann bin ich bei mir so ein bisschen berghoch gefahren und da lag dann doch sehr viel Schnee und ich hatte noch Sommerreifen drauf.
Oh.
Was für mich hieß, bin den letzten Berg so hochgefahren, habe mich dann nicht getraut, diesen Berg wieder runterzufahren und habe mich dann um 2 Uhr nachts noch mit doch sehr schicken Klamotten auf eine Wanderung durch den Schnee begeben.
Oh, scheiße.
Und habe das Auto einfach irgendwo stehen lassen und habe es erst am nächsten Morgen wieder geholt, weil ich es mich einfach nicht getraut habe, damit irgendwo runterzurutschen.
Ja gut.
Genau, das war auf alle Fälle mein Fail. Was war deiner?
Boah, ich bin gerade auch so ein bisschen überfahren. Ich weiß gerade keinen. Mein Lucky Shot war auf jeden Fall ein Toskana-Trip ohne Sturz. Das war Gold wert, so. Muss man auch die kleinen Dinge mal wieder wertschätzen, einfach mal Mountainbiken ohne hinzufallen. Fand ich sehr, sehr gut, um mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen.
Kommt viel zu selten vor, ne?
Kommt echt selten vor, ja. Mein Fail der Woche. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht neulich, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Also mein Lucky Shot war auf alle Fälle diese komplette TV-Woche, wo ich mir halt sehr, sehr viel Gedanken vorher gemacht habe, wo ich ja auch aus Nervosität sehr wenig geschlafen habe, wo es aber dann am Ende extrem gut funktioniert hat.
Ja, ist geil.
Das war auf alle Fälle mein Lucky Shot.
Mein Fail der Woche war ein Wasserhahn. Ich habe der Kippschalter an meinem Wasserhahn im Camper ist kaputt, also der vom Waschbecken. Mhm. Und dann habe ich einen neuen Wasserhahn bestellt, damit ich da in der Toskana dann wieder fließend Wasser in der Küche habe und nicht immer ins Bad rennen muss. Und
weil ja die Wege von deiner Küche bis zu deinem Bad, die sind ja, also da muss man ja teilweise, muss man Schuhe wechseln, weil die so weit sind. Also du musst ja quasi erst durch den kompletten Flur,
ja,
dann musst du eine Treppe
rechts
hoch,
abbiegen,
dann
links,
ja, dann durch den kompletten Westflügel, bis du in deinem Bad, ja, bist. Das da verstehe ich. Also das kann man dir wirklich nicht, ja, zumuten.
Das ist schlimm. War ganz schlimm. Ja, ja. Tobi, es geht auch ums Prinzip. Kaputte Sachen kann man nicht kaputt lassen. Die muss man reparieren.
Das stimmt.
The spirited man, ja, is there to fix things. Das Van Neistat, the spirited man. Ich habe ihn reparieren wollen, habe ich nicht geschafft, habe einen neuen gekauft, habe ich nicht geschafft einzubauen, weil weil an diesem Wasserhahn im Camper sind zwei Zwischenschläuche, bevor sie an die normalen Wasserleitungen gehen. Und die sind mit Pressfassungen zusammengebaut. Die kriegst du mal nicht eben auf. Ja, jetzt stehe ich vor so einem unlösbaren Problem, habe einen teuren Wasserhahn zu Hause liegen und muss gucken, wie das weitergeht. Das war mein Fail der Woche.
Auto verschrotten.
Richtig bitter. Nee, einfach so, du willst den Wasserhahn kaufen, du weißt genau, dass es der baugleiche ist, guckst dir vorher an irgendwie und denkst du so, ja, easy, das eine Schraube lösen, zwei Kabel dran für den Schalter und da unten so Klemmschellen für die Schläuche, fertig, aus. Und dann baust du deine Schublade aus und die Schranktür aus und schaust rein und denkst du so, wie kriege ich das denn jetzt auf? Und stellst fest, na gut, Feierabend, weil ich habe weder so zwei Schläuche, noch habe ich irgendwie die Möglichkeit, die Pressfassungen aufzubekommen, ohne was kaputt zu machen, noch habe ich die Möglichkeit, irgendwie dann wieder Pressfassungen oder irgendwelche anderen Sachen da dran zu machen. Das war ein bisschen bitter.
Du meinst den Übergang, wo das, also normalerweise geht ein roter und ein blauer Schlauch, Kunststoffschlauch durchs Auto und das geht über in zwei Metallschläuche, so.
Bei mir sind es roter und blauer Kunststoffschlauch und geht über in zwei weiße Schläuche. So. Und diese,
in zwei weiße Schläuche. Ja. Und die gehen dann in den Wasserhahn rein, oder?
Nee, andersrum. Wasserhahn, roter Schlauch, blauer Schlauch, dann zwei weiße Schläuche. Und dieser rote und rote und blaue Schlauch, die sind mit Pressfassungen sowohl oben an der am Wasserhahn als auch an dem Übergang abgedichtet, sodass man die irgendwie aufschneiden, aufklemmen, auftrennen, keine Ahnung was machen müsste. Ich habe aber keine Ersatzschläuche und auch keine Pressfassungen, also habe ich mich das nicht getraut.
Das ist unerfreulich.
Unerfreulich.
Ja, das kann ich verstehen. Weil jetzt gerade kommt ja wieder diese wunderschöne Zeit, wo man, wenn man nicht ganz aufpasst, seinen Camper, stimmt, also genau diese Sachen kaputt macht.
Gut, dass du es sagst. Du musst es noch auslassen, das Wasser.
Oh Gott. Vielleicht noch die letzten kleine, also bevor wir jetzt hier den Sack zumachen und
Der Camper-Tipp, vergesst es nicht.
Machen wir noch einen kurzen Camper-Tipp, weil es sind die ersten kalten Tage. Hey, lasst das Wasser aus dem Camper ab. Macht die Toiletten leer.
Ganz wichtig.
Und ganz, ganz wichtig, das Ventil der Wasserheizung, wenn ihr sowas habt, aufdrehen, dass da alles rausgeht. Und jetzt Profi-Tipp Nummer 1. Zum einen am besten den Duschkopf abschrauben. Und bei geöffnetem Ventil, dazu muss man natürlich die den Strom im Auto ausmachen, weil sonst die Pumpe läuft. Bei geöffnetem Ventil da reinpusten, weil teilweise verhängen sich da drin so kleine Wassertropfen und wenn es richtig kalt wird, dehnt sich's aus und sprengen genau diese Verpressungen, von denen du geredet hast, sprengen auf. Woher ich das weiß? Na, ich hatte schon mal sehr, sehr viel Wasser im Auto.
Scheiße.
Immer wenn ich den Hahn aufgemacht habe, dann hat's aus meinem Schrank getropft.
Geil. Ja, cool.
Von daher, zweiter Profi-Tipp, lasst über den Winter, wenn ihr das Auto nicht benutzt, lasst die Hähne offen stehen.
Ja, das steht sowieso in der Bedienungsanleitung.
Geht natürlich nur, wenn man den Strom ausgemacht hat. Aber ja, macht das und pustet vorher nochmal rein, dann geht ihr auf Nummer sicher, dass wirklich, ihr hört dann auch, wie es nochmal blubbert, also macht das.
Zieht's genau durch.
Und in diesem Sinne sollte es das wahrscheinlich für diese Woche gewesen sein.
Sag es zu.
Ich gehe jetzt rein. Ich setze mich jetzt auf meine kleine Foltermaschine da drin.
Mhm.
Bewege mich ein bisschen und du gehst noch raus oder was machst du jetzt noch?
Ich werde jetzt das Elba-Video fertig schneiden, von dem ich gerade gesprochen habe, damit es dann heute Abend online ist.
Sehr gut.
Dann gucke
ich mir das an. Dann hören wir uns hier wieder. Tschüss.
Freue mich. Tschüss.